Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Britta Fecke. Azurblaue Weite, duftende Orangenblüten, einsame Bergpfade und Frühstück unter Palmen. Wenn all das schon die Sehnsucht in Ihnen weckt, dann haben wir in den kommenden 90 Minuten den ein oder anderen Tipp, um dem nächsten Urlaubsziel näher zu kommen. Sei es der kleinen Flucht am Wochenende oder der großen Sommerfrische. Wir wollen klären, wann ein guter Zeitpunkt ist, um Hotels oder Flüge zu buchen, wann bestimmte Reiseziele preiswerter sind und auf welchen Plattformen alternative Übernachtungsmöglichkeiten angeboten werden. Wir fragen, ob Frühbucher, Last-Minute- oder Schnäppchenangebote tatsächlich günstig sind und klären auch die Vor- und Nachteile von Pauschalreisen. Hin und weg reisen für kleines Geld. Darüber spreche ich mit Mariana Hilmer, Autorin und Verlegerin vom Reisedepeschen Verlag. Sie ist uns zugeschaltet aus Berlin. Und ich spreche mit Peter Lasek, Rechtsanwalt und Leiter der Fachgruppe Recht bei der Verbraucherzentrale Hessen, zugeschaltet aus Frankfurt. Frau Hilmer, wenn man sich auf Ihrer Seite umschaut, dann schlägt das Herz des Reisefreudigen sehr schnell höher und es fällt schwer, sich zu entscheiden, ob es das schöne Designhotel im Wiener Museumsviertel sein soll oder der Roadtrip durch Andalusien oder die Wüste in Jordanien oder. Nun ist das ja eine Verbrauchersendung, in der wir auch nach preiswerten Urlaubsangeboten schauen wollen. Wenn wir jetzt mal bei diesem schicken Boutique-Hotel in Wien bleiben wollen, das ist relativ hochpreisig. Haben Sie da so einen Tipp, wie man da auch günstiger reinkommt?
Ja, also natürlich, das ist auf jeden Fall hochpreisig und selbst wenn man günstiger reinkommt, befinden wir uns immer noch in einem, nicht etwas, wo man über günstige Reisen spricht, aber total empfehlenswert ist, wenn man bei solchen Buchungen schaut, dass man zum Beispiel nicht ein Wochenende nimmt, sondern es vielleicht unter der Woche buchen kann, dass man natürlich nicht zu bestimmten Feiertagen aufschlagen möchte, dass man auch im Vorfeld schaut, okay, hier in Deutschland ist das bei uns, aber was haben eigentlich die Wiener noch separat für Feiertage oder besondere Events in der Stadt und kann man so flexibel sein, dass man darum manövriert und dann durchaus auch das billiger buchen kann, als die Ausgangspreise auf der Webseite verraten.
Würden Sie sagen, man sollte auf allen Plattformen gucken oder direkt beim Hotel anrufen?
Ich würde auf jeden Fall auf allen Plattformen gucken. Die Plattformen haben teilweise unterschiedliche Deals mit den Hotels und deswegen auch andere Kontingente, als wenn man direkt über das Hotel schaut.
Herr Lasek, mit FTI hat ja der drittgrößte Reisekonzern Europas Insolvenz angemeldet. Das wird Sie wahrscheinlich in der Verbraucherzentrale in den letzten Wochen besonders beschäftigt haben, ne?
Das stimmt. Wir haben natürlich eine verstärkte Nachfrage gehabt in dem Bereich. Das hatten wir schon bei Thomas Cook 2019, als es den Bach runterging. Natürlich viele verunsicherte Verbraucher, auch gerade verunsicherte Verbraucher, wenn es um die Frage geht, ja, kann ich einer Pauschalreise überhaupt noch vertrauen? Ist das überhaupt eine sichere Geschichte?
Ja, jetzt haben ja in dem Fall auch viele Verbraucher und Verbraucherinnen ihren Sommerurlaub früh über diesen Anbieter gebucht, eben weil es ja oft günstiger ist über diesen Frühbucherrabatt. Hat jetzt nicht so richtig viel genutzt.
Naja, ich würde es nicht ganz so schwarz sehen, weil da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu. Der große Vorteil der Pauschalreise ist ja, dass es hier einen Insolvenzschutz gibt. Also gerade die Negativerfahrung, die man zusammen mit Thomas Cook gemacht hat, damals musste ja der Staat einspringen, weil die Absicherung nicht ausgereicht hat. Man hat ein neues Gesetz geschaffen, neuen Paragraphen eingeführt und jetzt haben wir den Deutschen Reisesicherungsfonds. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass der größte Teil der Verbraucher dann mehr oder weniger schadlos davon kommt, also die Anzahlungen zurückbekommen oder Verbraucherinnen, Reisende, die jetzt schon die Reise angetreten hatten, die wurden zurückbefördert inzwischen. Also insofern ist das jetzt keine ganz so schlechte Sache.
Also Reise weg, aber immerhin nicht das Geld. Das gilt allerdings vor allem für Pauschalreisenden. Was ist denn eine Pauschalreise genau? Können Sie das einmal definieren?
Ganz einfach, plastisch dargestellt, ist ein Bündel von verschiedenen Leistungen. Also sprich eine Kombination aus Unterbringung, Transport, vielleicht haben Sie noch einen Mietwagen dazu gebucht. Der Klassiker ist die Buchung beim Reiseveranstalter, dass Sie eben so ein Paket buchen und dann eben auch den großen Vorteil haben, dass Sie einen einzigen Ansprechpartner haben. Also der ist verantwortlich für die Durchführung der Reise. Das heißt, wenn es hier oder da hakt, wenn es Probleme mit dem Hotel gibt oder mit dem Transport gibt, Reiseveranstalter muss dafür Sorge tragen, dass ich da ordentlich befördert werde, so wie es im Vertrag steht, und eben auch die entsprechenden Leistungen erbracht werden. Das ist die Pauschalreise, wobei wir nach einer Gesetzesänderung 2018 auch die Situation haben, dass auch ein Vermittler durchaus zum Reiseveranstalter werden kann, wenn er verschiedene Leistungen, die ich eben angesprochen habe, bündelt und gesondert, also eigenständig verkauft.
Das ist das Schlüsselwort, verschiedene Leistungen gebündelt. Also da reicht dann schon Mietwagen und Hotel. Aber nur Hotel reicht nicht über einen Veranstalter, ne? Das ist ja nicht pauschal.
Nee, streng genommen nicht, weil viele Veranstalter definieren das gleichwohl als Pauschalreise und händigen mir dann auch einen Sicherungsschein aus. Als Verbraucher soll mir das recht sein. Aber streng genommen ist nur ein Hotel oder nur Flugbuchung keine Pauschalreise. Und das sind eben auch jetzt die Verbraucher, die vielleicht bei FTI nur eine Einzelleistung gebucht haben, die dann möglicherweise leer ausgehen.
Mhm. Jetzt mal wieder weg von FTI. Frühbucher ist ja so ein Stichwort. Würden Sie sagen, das ist in der Tat eigentlich eine ganz gute Idee, um etwas günstiger in den Urlaub zu kommen?
Das ist in letzter Zeit tatsächlich eine ganz gute Idee nach unserem Eindruck. Also dieses Modell Last Minute, das wir ja vor Jahren verstärkt hatten, ist unseres Erachtens so ein bisschen ein Auslaufmodell nach unserem Eindruck. Also man kann durchaus sparen, wenn man sich frühzeitig entscheiden kann. Man bindet sich natürlich auch frühzeitig. Ne? Und viele wollen das nicht, gerade jetzt so nach Corona-Zeiten. Viele Unsicherheiten, viele Fragezeichen waren da ja da. Es kann einer krank werden, was ist dann? Oder habe ich den passenden Versicherungsschutz? Aber Frühbucher, Rabatte mitzunehmen, kann durchaus Sinn machen, sofern man dann überhaupt frühzeitig planen kann. Ja.
Was in diesem Jahr überhaupt die bevorzugten Reiseziele sind und wie viele Verbraucher und Verbraucher ihren Urlaub buchen, das habe ich auch Kerstin Hein gefragt. Sie ist Pressesprecherin vom Deutschen Reiseverband.
Also was wir in diesem Jahr ganz klar sehen, ist, die Deutschen sind in Reiselaune und zwar so richtig, haben schon ganz früh angefangen zu buchen. Und wir sehen aber auch, es gibt wenig Veränderungen bei den beliebtesten Zielgebieten. In der Regel soll es im Sommer Sonne, Strand und Meer haben und da auch bitte die Sonnengarantie. Also ganz oben in der Beliebtheitsskala der Kunden sind die Türkei, ist Spanien wie immer mit den Balearen und auch den Kanaren, aber auch das Festland. Und Griechenland ist wieder ganz oben mit dabei. Was wir aber auch sehen in diesem Jahr, ist, dass es wieder zahlreiche Fernreisen auch im Sommer gibt. Da ist die USA wieder sehr gefragt. Und auch die Dominikanische Republik, die Malediven oder auch nach Thailand geht es vielfach. Und ein dritter Trend, den wir sehen, das ist die Kreuzfahrt. Die ist in diesem Jahr insbesondere auch bei Familien mit Kindern super beliebt.
Die Kreuzfahrt ist das eine, was Sie jetzt für mich als Überraschung genannt haben. Hat sich auch noch was verschoben oder neu entwickelt? Geht der Trend mehr zu Pauschalangeboten oder eher zu individual gebuchten Reisen?
Also der Trend ist so ein bisschen seit Corona das Thema Sicherheit. Und die größte Sicherheit beim Reisen habe ich als Reisender eindeutig bei der Pauschalreise. Darüber hinaus muss man ganz klar sagen, dass die Pauschalreise auch so flexibel ist, wie sie noch nie war vorher. Das heißt, ich kann viele Hotels auch so buchen, als würde ich sie individuell buchen. Auch eben die Flüge dazu, habe dann eine Pauschalreise mit der Absicherung, dass sich jemand um mich kümmert, wenn mal irgendwas schiefläuft. Man nehme beispielsweise das Thema Hitzebrände, die wir vergangenes Jahr auf Rhodos gesehen haben. Da kümmern sich dann die Reiseveranstalter um Gäste, die in irgendeiner Form von solchen Geschichten betroffen sind. Die helfen, in andere Hotels zu kommen, ohne dass es dann den Reisenden mehr Geld kostet, weil der Veranstalter da in der Pflicht ist. All diese Absicherungen habe ich, wenn ich einzeln meine Leistungen buche, also einen einzelnen Flug und das Hotel dazu, habe ich eben nicht und muss mich dann auch selber darum kümmern, mit auch den zusätzlichen Kosten, die möglicherweise auf mich zukommen.
Die Kosten sind ja in vielerlei Hinsicht gestiegen, auch für Flüge, auch für Hotels, auch für das Essen vor Ort. Wo versuchen denn deutsche Reisende zu sparen?
Also der Urlaub ist tatsächlich auf der Konsumwunschliste der Deutschen ganz, ganz oben, auch in diesem Jahr. Und ein sehr gutes Mittel, um beim Reisen zu sparen, ist das frühe Buchen. Und das haben wir in diesem Jahr auch extrem gesehen tatsächlich. Es wurde nämlich schon im Herbst des vergangenen Jahres angefangen, den diesjährigen Sommerurlaub zu buchen. Und da habe ich dann die Möglichkeit zum einen, dass ich aus dem vollen Angebot der Reiseveranstalter schöpfen kann und zum anderen aber auch sehr stark auf Frühbucherangebote mich verlassen kann, die fast alle Reiseveranstalter anbieten und damit kann ich natürlich wirklich gut sparen. Eine andere Möglichkeit zum Sparen ist, und auch das sehen wir in diesem Jahr, ist der All-Inclusive-Urlaub. Gerade für Familien mit Kindern, wenn wir jetzt von den Sommerferien sprechen, die auf die Ferien angewiesen sind, die haben dadurch zum einen die Sicherheit, dass sie ein schönes Zielgebiet haben, wo sie auch hin möchten, und zum anderen aber eben auch die Budgetsicherheit. Das heißt, sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, wenn die Kinder zum Beispiel ein Eis mehr essen wollen oder eben auch nicht.
Sind denn Last-Minute-Angebote überhaupt noch eine Option, um günstig und spontan in den Urlaub zu kommen?
Also in diesem Jahr sehen wir, dass sehr, sehr viele der Reiseveranstalter in Deutschland, gerade die großen, jetzt nochmal neue Kontingente in den Markt gestellt haben, um auch noch mehr Reisende zum Reisen zu animieren. Da sind dann viele Last-Minute-Angebote auch tatsächlich noch da. Ob das jetzt unbedingt immer das Schnäppchen ist, das vermag ich tatsächlich nicht zu sagen. Aber was ganz klar ist, wenn ich ins Reisebüro gehe und mich da beraten lasse von den Profis, die finden in der Regel für jedes Budget und auch für den Wunsch zum Budget ein passendes Angebot, und das auch kurzfristig. Klar ist aber auch, ich muss natürlich, wenn ich kurzfristig verreisen möchte, ein bisschen flexibler sein in der Regel.
Das sind die Eindrücke von Kerstin Hein, Pressesprecherin vom Deutschen Reiseverband. Wir haben uns ja vorhin kurz auch über Pauschalreisen unterhalten. Noch einmal ganz kurz nachgehakt, Herr Lasek. Was sind denn die Vorteile der Pauschalreise und was sind die Nachteile? Also wenn ich jetzt alles einzeln buche, was wäre da der Nachteil?
Vorteile sind ganz klar, das hatten wir gesagt. Ich habe ein Bündel gebucht und habe einen Ansprechpartner, einen Vertragspartner. Der Reiseveranstalter, TUI oder wer auch immer, ist mein Ansprechpartner, bei dem ich auch Mängel reklamieren kann oder der für die Durchführung der Reise verantwortlich ist. Bei Einzelbuchung habe ich da unter Umständen ja ganz viele verschiedene Vertragspartner. Vielleicht das Hotel in Griechenland direkt gebucht. Dann ist das griechische Hotel oder die Hotelgesellschaft mein Vertragspartner. Oder wenn ich auch nur einen Flug gebucht habe, dann habe ich auch den großen Nachteil, dass ich keinen Insolvenzschutz habe, zum Beispiel, angenommen die Airline geht pleite. Das ist so unseres Erachtens die größte Lücke so im Reisebereich, weil da überhaupt keine Absicherung stattfindet, obwohl ich da den vollen Betrag im Voraus zahlen muss. Aber der wichtigste Punkt oder der Hauptnachteil dieser Einzelbuchungen, so schön die auch sein mögen und so individuell die auch sein mögen, ich habe es halt unter Umständen mit ausländischen Vertragspartnern zu tun, und angenommen, es kommt da zum Rechtsstreit, was ja nicht immer unbedingt der Fall sein muss, dann kann es halt schon mal passieren, dass ein Prozess vor dem griechischen Gericht stattfindet.
Mhm. Frau Hilmer, Sie sind sicherlich jemand, der alles individuell bucht. Jetzt brechen Sie mal die Lanze für die andere Methode, in Urlaub zu fahren.
Ja, genau, tatsächlich. Wir buchen alles individuell. Wir buchen den Mietwagen, wir buchen das Hotel, die Unterkunft oder wie auch immer geartet die dann ist. Auch den Flug, alles separat. Für uns hat das einfach den großen Vorteil, dass wir sagen, wir kriegen wirklich genau das, was wir wollen. Das heißt, wir haben die komplette Bandbreite an Angebot, auf die wir zurückgreifen können, die wir eben bei einem Pauschalanbieter, das Angebot ist groß, aber eben so nicht kriegen würden. Die Auswahl der Unterkünfte sind natürlich, da gibt es einen Katalog, daraus kann man wählen. Während wenn ich jetzt eben das gesamte Internet als Fundus nehme, habe ich eine ganz andere Möglichkeit, Dinge zu buchen und auch preislich wiederum ganz anders zu agieren, weil man muss dazu sagen, irgendwie müssen ja auch die Pauschalunternehmen Geld verdienen. Das heißt, da sind natürlich Aufschläge mit drin, wo ich, wenn ich eine andere Unterkunft, eine kleine Pension buche, ganz andere Preise bekommen kann. Mhm. Ja, die Absicherung, wie jetzt schon ganz oft erwähnt, ist natürlich eben eine andere. Das ist würde ich sagen, eine private Vorliebe, wo man einfach für sich entscheiden muss, was einem wichtiger ist.
Mhm. Bei den Flügen, da kommen wir gleich auch nochmal detailliert drauf zu sprechen, wo man günstigere Angebote finden kann und was es da für Vergleichsportale gibt. Aber bei den Flügen, da schaut man ja in der Regel nach dem Abflugort, in Ihrem Fall wahrscheinlich Berlin. Also das heißt, man bucht von Deutschland aus. Aber nehmen wir mal einen Mietwagen in Griechenland oder auf Palma. Suchen Sie dann auf deutschen Seiten nach einem Mietwagen oder gehen Sie dann direkt an den Anbieter im Ausland?
Nee, tatsächlich suchen wir da auf deutschen Seiten. Da gibt es ja auch zahlreiche, die mit sehr vielen verschiedenen Mietwagenfirmen kooperieren. Und da kann man wirklich sehr gezielt auch Preisvergleiche heranziehen. Sollte immer im Hintergrund auch nach den Versicherungsmodalitäten schauen. Teilweise sind auf einigen Seiten die Autos günstiger als auf den anderen Seiten, obwohl eventuell der Vermieter der gleiche ist. Da muss man genau schauen, schauen, welche Versicherung wichtig ist. Und ich würde nicht dazu raten, auf die ausländischen Seiten zu gehen, wenn man der Sprache nicht mächtig ist.
Hm. Herr Lasek, Sie als Anwalt haben da wahrscheinlich auch noch ein paar Ideen, oder?
Nee, aber das ist völlig richtig, was Frau Hilmer sagt. Es ist auch immer ein guter Tipp, auf einer deutschen Seite zu gucken. Dann habe ich, wie gesagt, eben auch den deutschen Ansprechpartner. Und ja, Unterschiede gibt es natürlich viele, aber gerade was Versicherungsschutz angeht, da genau hinschauen. Mhm. Und auch darauf achten, dass man sich keinen überflüssigen Versicherungsschutz aufdrängen lässt.
Mhm, der ja immer noch kostet. Lassen Sie uns doch mal zu Beginn der Reise gehen, an den Anfang. Wann buche ich eigentlich am besten? Also ich meine jetzt gar nicht die Reisezeit. Ist natürlich klar, dass es in den großen Sommerferien besonders teuer ist in bestimmten Destinationen. Sondern wenn ich jetzt tatsächlich übers Internet versuche, eine Reise zu finden, wann ist dann ein günstiger Zeitpunkt, um eine Reise zu buchen?
Tatsächlich würde ich, was schon gesagt worden ist, jetzt mittlerweile in den letzten Jahren definitiv nach Corona hat sich erwiesen, so früh wie möglich. Die Flüge sind immens gestiegen, die Preise. Es ist, je länger man wartet, desto teurer wird es. Die Bahnen, das Phänomen kennen wir ja sowieso schon. Und auch wenn man im Ausland mit der Bahn unterwegs ist oder versucht eben auch über Nachtzüge zu buchen, muss man frühzeitig buchen. Die Plätze sind tatsächlich sehr schnell vergeben.
Mhm.
Also ich würde sagen, ein halbes Jahr im Voraus, dann kann man eben noch sehr flexibel entscheiden, wie man es handhaben möchte. Wenn man es noch früher planen kann, umso besser. Ein Jahr hat man in der Regel ja eh als Maximumzeitraum, weil Flüge etc. sich gar nicht vorher buchen lassen und auch abrufen lassen.
Wenn ich jetzt einen Flug buchen möchte, also für in einem halben Jahr, buche ich den am Sonntagmittag oder Dienstagabend?
Da würde ich mal, das kommt ein bisschen drauf an, wie oft Sie nach diesem Flug vorher schon gesucht haben. Auf, genau, weil nämlich tatsächlich über diese ganzen Cookies etc., das wird sich stark gemerkt, wie oft hat man das bereits abgerufen und man beobachtet selber als Verbraucher dann schon auch, wie die Flüge, je öfter man sie abruft und checkt, wie die Preise sind, nicht günstiger werden oder gleich bleiben, sondern durchaus auch teurer werden. Insofern würde ich dazu raten, da tatsächlich ein bisschen technisch zu sein, auch das Browser-Cookie-Cache-System einmal komplett zu löschen, eventuell inkognito zu suchen, dass sich das alles nicht so abspeichert. Das gilt auch nicht nur für Flüge, das ist auch durchaus für Bahnfahrten. Auch ein Phänomen.
Ah ja, und für Hotels vielleicht auch.
Wahrscheinlich schon, ja.
Kann man den Algorithmus ein bisschen veralbern, indem man nach Island sucht, wenn man nach Griechenland will?
Ja, aber man kriegt natürlich nicht die Preise für Griechenland.
Verstehe, aber wenn ich lange genug nach Island suche, habe ich vielleicht die Chance, dann später sehr günstige Südflüge zu bekommen, für kurz.
Ja, zumindest wird es wahrscheinlich nicht über einen Algorithmus gepusht sein, dass die Preise höher geworden sind, ja.
Was würden Sie sagen, Herr Lasek? Früh buchen ist ein Tipp, dem Sie wahrscheinlich auch so zustimmen. Gibt es noch einen anderen Trick? Einen juristischen?
Auf jeden Fall ist es immer ein guter Tipp, auch die Preise über einen längeren Zeitraum zu beobachten, auch wenn es natürlich jetzt dazu führt, dass vielleicht der Algorithmus mir irgendwelche Vorschläge macht. Aber es ist schon ganz gut, auch was eingangs schon gesagt wurde, auf verschiedenen Portalen zu schauen, zu vergleichen und sich einen Marktüberblick zu verschaffen. Und dazu sind die Portale ja auch ganz gut. Was auch immer ein ganz guter Tipp ist, wenn Sie verglichen haben, dass Sie beim Anbieter, vielleicht beim Hotel, wenn Sie nur ein Hotel buchen wollen, am besten da auch nochmal auf die Homepage gehen oder anfragen und sich da ein Angebot machen lassen. Also da stellen wir ganz oft fest, dass Sie da durchaus günstiger wegkommen, weil da eben keine Provisionen zwischengeschaltet sind.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Ist es eine gute Idee, beim Hotel anzurufen und zu sagen, auf der und der Plattform habe ich dies und dies Zimmer für den und den Preis gesehen. Auf Ihrer Seite ist es teurer. Machen Sie mir ein besseres Angebot? Stehen die Chancen da gut, dass man ein besseres Angebot bekommt?
Da muss ich ehrlich sagen, das habe ich noch nie ausprobiert.
Ah.
Ich auch nicht. Weil wir ganz oft tatsächlich die Erfahrung machen, dass es auf der eigentlichen Hotelseite oftmals günstiger ist. Ne? Weil die Hotels natürlich die Provision schon mit eingepreist haben, dann bei diesen Portalangeboten.
Genau. Es gibt allerdings wiederum auch Portale, die dann allerdings nochmal eine extra Absicherung, also wenn wir schon über diese einzelnen Individualbuchungen gehen, mitliefern. Das heißt, ein Hotel liefert nicht unbedingt den Stornoschutz, während es über ein Portal durchaus auch mal sein kann. Im Falle von Krankheit oder eben dieses bis 24 Stunden oder bis sogar teilweise bis 3 Stunden vor abgemachter Anreise kann ich kostenfrei das Hotel stornieren.
Zum zweiten Teil des Marktplatzes begrüßt sie Britta Fecke. Heute hin und weg reisen für kleines Geld. Ich darf Ihnen noch mal meine Gäste vorstellen. Das ist Peter Lassek, Syndikus, Rechtsanwalt und Leiter der Fachgruppe Recht bei der Verbraucherzentrale Hessen, zugeschaltet aus Frankfurt. Und Mariana Hilmer, Autorin und Verlegerin vom Reisedepeschen Verlag. Sie ist uns zugeschaltet aus Berlin. Wir haben uns ja gerade etwas intensiver darüber unterhalten, wie man vielleicht günstigere Hotelangebote finden kann. Jetzt kann man aber auch anders übernachten als nur im Hotel. Frau Hilmer, auf welchen Plattformen werden denn alternative Übernachtungsmöglichkeiten noch angeboten?
Na, ich denke, am bekanntesten ist natürlich Couchsurfing, wo man eben dann zum einen bei Einheimischen auf der Couch oder vielleicht in einem Gästezimmer kostenlos übernachten darf. Eine andere Alternative ist homeexchange.com. Das ist dann eben Haustausch bzw. Wohnungstausch. Da kann man mit Leuten aus der ganzen Welt für eine bestimmte Zeit eben seine Unterkunft tauschen. Das heißt, ich fahre beispielsweise nach Barcelona. Dafür kommt dann eben jemand aus Barcelona zu mir in die Wohnung. Das wären so zwei sehr kostengünstige Alternativen, weil damit in der Regel dann eben die Übernachtungskosten gänzlich wegfallen.
Es gibt ja neben Haustausch auch noch solche
Hausbeaufsichtigungsangebote
mit Katzefüttern und so.
Genau, die gibt es auch. Die sind natürlich auch, dann tauscht man eben eine gewisse Leistung, die man erbringt, ob das eben Pflanzen oder Haustiere sind, die man dann versorgt und kann dafür eben kostenfrei wohnen.
Haben Sie da Erfahrung, wie lange man sich im Voraus darum kümmern sollte?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie flexibel man ist. Also wenn man sehr flexibel ist, in wie man den Urlaub legt, wohin man fahren möchte, kann man das wahnsinnig spontan tatsächlich machen. Wenn man jetzt allerdings auf festgelegte Urlaubszeiten, Schulferienzeiten angewiesen ist oder eben auch zum Beispiel als Familie dann sowieso schon in einer größeren Gruppe reisen möchte, würde ich auch da sagen, ein halbes Jahr ist ideal, um einfach wahnsinnig viel Verfügbarkeiten, Möglichkeiten zu haben. Aber selbst das ist ein paar Wochen vor den Sommerferien durchaus sehr flexibel machbar. Mhm. Das Angebot ist Europa wie weltweit sehr groß.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Rotfuß. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind Sie sowieso sehr flexibel beim Reisen, oder?
Ja, bin ich. Also ich habe jetzt gebucht eine Woche Zeltplatz und Übernachtung und Halbpension am Naturfreundehaus Prival. Also das heißt, ich bekomme dann von dem Naturfreundehaus die Halbpension und zelte dann dort direkt am Meer.
Können Sie uns sagen, an welchem Meer, weil nicht jeder weiß, wo Prival ist?
Das ist bei Lübeck, also Travemünde ist der Ort und das ist an der Ostsee.
Haben Sie schon Erfahrung mit diesen Urlauben angedockt an Naturfreundehäuser oder Hütten?
Bei uns daheim, also ich komme aus dem Schwarzwald, da gibt es ein Naturfreundehaus und das war so die Idee. Ich fahre da immer dran vorbei und dachte man, hey, das müsste doch auch mal am Meer sowas geben. Dann habe ich halt mal gegoogelt und dann habe ich dieses Naturfreundehaus gefunden. Und es ist ja wirklich sehr, sehr günstig. Also es ist wirklich sehr, sehr kleines Geld, was ich dafür bezahle.
Würden Sie unseren Hörern und Mithörerinnen sagen, wie günstig es ist?
190 Euro, also 189 Euro kostet der ganze Urlaub.
Das ist in der Tat also unschlagbar günstig. Mit Halbpension, hatten Sie gesagt?
Mit Halbpension, also mit Frühstück und Abendessen. Mhm. Und natürlich, also jetzt nicht auf Hotelniveau, aber gut bürgerlich. Also das, ja genau, das kann man, also das ist wirklich gut.
Mhm. Vielen Dank für diesen Tipp. Ich gebe das hier mal in die Runde. Frau Hilmer, Sie sind ja wirklich sehr reiseerfahren. Das ist aber jetzt recht unschlagbar, ne?
Das ist tatsächlich, also inklusive des Essens ist es wirklich unschlagbar. Selbst wenn man jetzt auf Zeltplätze in Brandenburg geht, würde man schon deutlich, also ohne Essen schon deutlich mehr allein an Stellplatzgebühren bezahlen.
Jetzt hoffen wir natürlich, dass Herr Rotfuchs nicht völlig überrannt wird mit welchen, die es ihm nachtun. Also reisen Sie früh genug an, damit Sie noch Ihr Zelt an einen schönen Platz und Aussicht ans Meer stellen können.
Ich habe schon reserviert. Also von daher, ich bin im Trocknen sozusagen.
Ja, das hoffen wir, weil die Zelter und Camper, die am Bodensee waren, oder die dachten ja auch, sie sind im Trocknen.
Das ist der große Nachteil dieser Urlaubsform. Also man muss ein bisschen flexibel sein. Man muss mal vielleicht bei Regenwetter einen Tag im Hanse-Museum in Lübeck zubringen können. Das ist Bedingung, würde ich sagen, bei so einer Art von Urlaub. Mm. Die Ostsee ist nicht immer sommerfest, sage ich mal. Mm.
Naja gut, aber Italien war immer sommerfest und es ist jetzt ja auch nicht mehr. Also wir müssen uns alle ein bisschen flexibler bewegen. Genau. Vielen Dank, Herr Rothfuss, für Ihren Eindruck und für vor allem für diesen sehr, sehr guten Tipp. Naturfreundehäuser sind ja das eine. Es gibt aber, glaube ich, noch so Hütten oder irgendwas dergleichen. Jetzt meine ich nicht die exklusive, schicke, ausgebaute Hütte in Südtirol, die inzwischen sehr teuer geworden ist. Aber gibt es noch andere Netze in Deutschland, Frau Hilmer, von denen wir vielleicht hier gar nichts wissen?
Von denen wir hier vielleicht gar nichts wissen, ja.
Wir, die nicht vielleicht professionell reisen, meine
ich. Ja, also jetzt muss ich dazu gestehen, in Deutschland bin ich gar nicht so viel unterwegs, was über Buchungsplattform etc. passiert. Das ist dann tatsächlich oft über Freunde und Familie. Von daher fand ich den Tipp jetzt eben von unserem Hörer auch, war sehr bereichernd.
Aber wenn Sie sagen, in Deutschland sind Sie nicht unterwegs, in Griechenland, Indien, Sie sind ja in vielen Orten irgendwie zumindest zweit zu Hause.
Ja.
Gibt es dort, ich meine, früher gab es diese Youth Hostels oder die Jugendherbergen, ist das immer noch eine gute Alternative?
Ja, auf jeden Fall. Die sind natürlich preislich auch teurer geworden, aber sind in der Ausstattung auch einfach deutlich besser geworden. Also das ist definitiv eine gute Alternative. Mittlerweile kann man in sehr, sehr vielen Einrichtungen wählen. Möchte man eben dieses vermeintliche Mehrbettzimmer, was immer noch sehr, sehr kostengünstig zu haben ist, oder geht man eben doch auf ein Einzelzimmer, profitiert aber dann von einer sehr minimalistischen Unterkunft, die aber ja für vieles völlig ausreichend sein kann.
Mhm. Herr Lassek? Sind Sie noch bei uns?
Ja, ich bin auch bei Ihnen.
Wir haben Sie so lange nicht mehr gehört. Gibt es irgendwelche rechtlichen Aspekte, die man mit im Blick haben muss bei diesen Buchungen über Naturfreunde, Youth Hostels, Jugendherbergen oder sonst irgendwas, von dem wir hier nichts ahnen?
Wüsste ich jetzt nicht, nee. Also nichts, was jetzt besonders erwähnenswert wäre. Mhm. Was jetzt eine Besonderheit dieser Art von Buchung wäre, ne?
Wir haben ja jetzt gerade bei diesem Eindruck mit Herrn Rothfuss gehört, dass er auch vor Ort relativ günstig lebt. Jetzt ist ja, wir haben uns ein bisschen darauf verständigt, wie man günstig an Flüge vielleicht kommen kann, günstig an Unterkünfte, wo man vielleicht am besten den Mietwagen bestellt. Wenn ich jetzt vielleicht sogar ein relativ exklusives Reiseziel habe, aber vor Ort sparen möchte, weil einfach mein Budget nicht mehr so groß ist oder weil es der fünfte Urlaub im Jahr ist, welche Möglichkeiten habe ich denn dort?
Na, dann würde ich mich auf jeden Fall erstmal umschauen und vorher recherchieren, was ist denn wie sind die Versorgungspreise, wenn ich im Supermarkt zum Beispiel mich eben einkaufe und selber koche? Wie sind die Restaurantpreise für Auswärtsverpflegung und eventuell dann eben vorher schon eigentlich die Art der Unterkunft entsprechend wählen. Also wenn man jetzt nach Skandinavien möchte, kann es eben deutlich günstiger sein, natürlich zu sagen, okay, ich habe eine Unterkunft, einen Zeltplatz oder so. Auf jeden Fall kaufe ich selber ein und koche eben auch selber für mich und muss nicht für 30 Euro oder mehr sogar teilweise dann sogar eine Pizza mir erstmal besorgen.
Ich kann mich an Reisen erinnern, wo es zumindest Städtereisen, wo es eine gute Idee war, den Einheimischen mittags hinterher zu laufen und dann in irgendeinem Keller in Florenz zu verschwinden und da köstlich zu essen. Jetzt sind aber gerade Städte von diesem Overtourism so betroffen, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich Einheimische überhaupt noch finde in all diesem Gewusel. Hat sich das sehr geändert in bestimmten Gegenden oder gibt es da immer noch so ein paar Geheimtipps, wo Sie sagen, versuchen Sie es so oder so?
Ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall geändert, weil einfach durch die Breite des Internets der Informationsfluss einfach so viel zugänglicher geworden ist für alle und alle ja auch alle gerne teilen und so ist es halt eben verteilter. Das Schöne daran ist aber, dass man jetzt, klar gibt's immer noch diese völlig überlaufenden Hotspots, aber in der Regel kann man doch auch sehr gut sich immer noch wohlfühlen, wenn man merkt, okay, da sind Einheimische, da sind aber auch ein paar Touristen. Also ich finde, es hat sich verteilt, wenn man jetzt von ein paar wirklich extremen Zielen absieht. Und natürlich es ist auf jeden Fall immer eine gute Sache, Einheimische nach Essenstipps zu fragen. Das ist zum Beispiel eben auch ein großer Vorteil bei diesem Haustauschprinzip. Man kriegt in der Regel immer eine riesige Handvoll Tipps von den Gastgebern, die eben dort leben und einem sagen, okay, hier kann man wirklich richtig gut, günstig essen. Und man weiß sofort, okay, das ist ein Tipp von Leuten, die hier leben.
Wir haben eine Hörerin zugeschaltet, Frau Lehmann aus Thüringen. Sie haben sich auch schon mal sehr geschickt versucht, übers Internet was zu buchen, oder?
Ja, hallo erstmal an Sie drei. Ja, also das machen wir regelmäßig. Aus gesundheitlichen Gründen verreisen wir oft im Februar, März nach Ägypten und nutzen da ein großes Buchungsportal. Und für die Buchung nehme ich mir immer viel Zeit und zwar mehrere Wochen und schaue dann immer mal rein und vergleiche dann die Preise. Dieses Buchungsportal gibt dann auch an, ob Preise gesunken oder gestiegen sind. Und ich habe durchaus die Erfahrung gemacht, wenn man da immer mal wieder reinschaut, dass die Preise gar nicht steigen, so wie Sie es vorhin geschildert haben, sondern dass die durchaus auch mal fallen können. Mhm. Also mit anderen Worten, wenn man den Anbieter ein bisschen zappeln lässt, dann kommt er einem auch entgegen.
Genau, das vorhin mit den Preisen, das bezog sich vor allem auf die Transporte.
Mhm. Ah, okay.
Genau, also zur Klarstellung. Ich weiß genau, was Sie meinen, auch was das Buchungsportal für Unterkünfte angeht. Würde ich auch total zustimmen. Das mit den anderen, das betrifft die Transporte vor allem.
Aber das ist ja ein wichtiger Hinweis tatsächlich, weil ich hatte auch gedacht, wenn die erstmal merken, dass ich sehr gerne in Rom ein schönes Hotel hätte in der Nähe der Piazza Navona, dann haben sie mich am Wickel. Aber wenn Sie sagen, nur lange genug die Zeiträume dazwischen wählen, sodass Sie Sorge haben müssen, dass ich dann doch wieder woanders hinfahre, das ist ja echt ein guter Hinweis.
Also das habe ich schon mehrfach gemacht, funktioniert. Ansonsten ist es auch wirklich gut, direkt bei den Hotels nochmal anzufragen. Also ich finde es immer toll, sich einen Überblick zu verschaffen auf Vergleichsportalen. Und dann gegebenenfalls einfach die Hotels nochmal selber direkt zu kontakten. Auch damit habe ich schon gute Erfahrungen gemacht, auch erst kürzlich wieder.
Wie ist denn das? Gibt es, Sie sagen, Sie fahren immer wieder zur gleichen Zeit nach Ägypten. Sind Sie dann immer im selben Hotel auch?
Nein. Also bisher haben wir... Also wir wären durchaus bereit, auch mal zweimal in dieselbe, also es sind ja oft dann so Anlagen, ne, wo man sich wirklich gut aufhalten kann. Ist auch nicht wirklich so mit richtig viel Kultur, aber wir brauchen einfach unsere winterliche Auszeit. Und wir haben eigentlich fast, also machen das wirklich seit mehreren Jahren, ist quasi dann unser Jahresurlaub. Und haben ganz oft gesagt, auch hier würden wir auch gerne wieder ein paar Wochen verbringen. Das ist überhaupt, also hat uns gut gefallen und die Ägypter sind da wirklich richtig gut darin, muss ich einfach mal so sagen. Und ich muss auch sagen, ich habe mal irgendwann im Hotel gelernt, also vielleicht habe ich auch irgendwie nochmal einen anderen Blick darauf, was das Hotel so anbietet oder so eine Anlage. Doch, also... Für uns ist das eine gute Lösung.
Ja. Mhm. Frau Hilmer, Herr Lasek, gibt es gute Chancen, wenn man immer wieder an denselben Ort fährt oder vielleicht sogar immer ins selbe Hotel, da über ja so eine Art Zweitwohnsitz zu verhandeln? Also sagen, wir kommen jedes Jahr um die und die Zeit, macht uns ein besseres Angebot. Gibt es da Erfahrungswerte? Klappt
ja,
das?
Ja, das geht auf jeden Fall sehr gut. Also das kann man selbst beim zweiten Aufenthalt schon anfragen. Da sind die eigentlich sehr entgegenkommend. So ist unsere Erfahrung.
Herr Lasek, jetzt hat ja die Dame aus Thüringen immer wieder gebucht. Das klang auch ein bisschen nach pauschal. Was ist denn jetzt gerade, wenn es Fernreisen sind, was mache ich denn, wenn Mängel auftreten? Also wenn das Zimmer, wie beschrieben, eben keinen Mehrblick hat. Es gibt ja viele, viele Mängel. Oder es hat Mehrblick, liegt aber neben dem Fahrstuhl und ist einfach wahnsinnig laut. Welche Möglichkeiten habe ich da juristisch?
Also das Pauschalreiserecht sieht dann vor, dass ich entsprechende Ansprüche geltend machen kann. Also die Mängel muss ich erstmal reklamieren. Ich muss dem Anbieter, dem Reiseveranstalter vor Ort auch Gelegenheit geben, Abhilfe zu schaffen. Also insofern immer ein guter Tipp, dann an Reiseleiter zu gehen oder Veranstalter zu kontaktieren und wirklich auch die Mängel klar zu dokumentieren, geltend zu machen, eine Frist zu setzen, um anderes Zimmer bin oder was auch immer jetzt gerade das Störende ist, dass es behoben wird. Kann es nicht behoben werden, kann ich im Nachgang zu der Reise dann eben den Reisepreis entsprechend mindern. Natürlich immer nur bezogen auf die jeweilige Beeinträchtigung und die Dauer der Beeinträchtigung. Also Da gibt es bestimmte Prozentsätze, da gibt es auch Richtwerte, also durch die Rechtsprechung, die sich im Laufe der Jahre entwickelt hat, also je nachdem, ob der Pool nicht zur Verfügung steht oder irgendwie das zugesagte Essen nicht oder was auch immer, wenn es irgendwelche Ausfälle gibt oder bestimmte Leistungen nicht erbracht werden.
Sie hatten gerade gesagt, Pauschalreise. Also wenn ich nur mein Hotel buche, welche Möglichkeiten habe ich da? Dann ist es ja keine Pauschalreise.
Naja, auch da streng genommen habe ich bei einer nur Hotelbuchung mit einem Mietvertrag zu tun. Also das hat Vor- und Nachteile. Natürlich habe ich auch da recht, muss die Leistung vertragsgemäß erbracht werden. Das ist völlig klar. Auch da kann ich den Mietpreis dann gegebenenfalls mindern. Aber zum Stichwort Mietvertrag nochmal auch, man muss sich wirklich im Klaren sein, wenn ich ein Hotel buche, im Frankreich, Griechenland, wo auch immer, und es kommt jetzt zu irgendwelchen Einreisebeschränkungen zum Beispiel, ich kann gar nicht einreisen, dann wird der Hotelier unter Umständen sagen, du hast mit mir einen Mietvertrag geschlossen. Es ist wie ein regulärer Mietvertrag. Er stellt das Hotel zur Verfügung. Er kann ja nichts für irgendwelche Beschränkungen, auf die er keinen Einfluss hat. Und sie müssen es im Gegenzug eben auch bezahlen. Das ist der Aspekt, der da eine Rolle spielt.
Frau Hilmer, Sie sind ja sehr reiseerfahren. Lassen Sie es auch mal drauf ankommen, buchen einfach nur einen Flug und schauen sich vor Ort um, was Ihnen gefällt, und schauen sich dann die Zimmer auch direkt an?
Ja, das habe ich früher, habe ich das viel gemacht. Mittlerweile reisen wir ja mit zwei jungen Kindern, und das ist, sagen wir mal so, also ein bisschen einschränkender, weil da möchte man es dann vielleicht doch nicht so sehr drauf ankommen lassen, ob man da jetzt dann nachmittags noch die Kapazitäten hat, irgendwie sich 10 verschiedene Zimmer mit den Kindern anzuschauen. Von daher hat das abgenommen, aber früher war das, habe ich das gerne und viel gemacht. Funktioniert vor allem dann sehr gut, wenn man eben ein bisschen entgegen der eigentlichen Reiseströmung reist. Also eben, wie jetzt auch die Dame sagte, sie fährt im Februar, März nach Ägypten. Das ist eine ideale Zeit, weil es ist keine klassische Urlaubszeit, es ist keine klassische Saisonzeit für Ägypten. Dann hat man eben sehr viel mehr Möglichkeiten und Auswahl. Wenn man jetzt sagt, ich möchte das in Griechenland machen, Inselhopping, und buche mir gar nichts und das im Sommer, wow, da viel Erfolg. Also, dass man dann was bekommt, womit man auch wirklich zufrieden ist.
Sie hatten ja vorhin schon den wertvollen Tipp geliefert, nicht nur auf die deutschen Feiertage zu schauen oder EM-Austragungsorte, sondern zu schauen, was vor Ort vielleicht für Feiertage sind.
Genau.
Und vielleicht auch, also ich kann mich an Frankreich erinnern, da gab es nur einen Feiertag in der Woche, aber es bedeutet da, dass die ganze Woche freigenommen wurde. Also man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, wie so die Gegebenheiten vor Ort sind. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Herr Lasek, haben Sie da Erfahrungswerte?
Nee, aber natürlich ist es ein guter Tipp zu gucken, also gerade jetzt, weil die EM-Spielorte ansprechen. Selbst jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich in Berlin ein Zimmer gesucht habe und unter 200 Euro ging da momentan gar nichts. Ne? Natürlich immer Ausschau halten und gucken, dass man eben nicht die Hauptzeiten, die Ferienzeiten umgeht, oder auch bei Flügen Randzeiten nehmen und ja.
Jetzt haben wir ja in der Corona-Zeit die nahe Heimat entdeckt. Herr Rotfuß reist von Baden-Württemberg hoch an die Küste. Also er bleibt vor Ort. Ich weiß, das ist jetzt eine sehr pauschale Frage, aber ist diese Idee, nicht in die Ferne zu schweifen, sondern hier zu bleiben oder im näheren Umfeld, ist es immer günstiger? Also klar, man spart den Flug, oder schlagen dann halt dann doch relativ hohe Lohnkosten in Deutschland auf der anderen Seite wieder zu Buche?
Also ich denke...
Okay, nee. Herr Lasek vielleicht erst?
Nee, wir werden wahrscheinlich in die ähnliche Richtung gehen. Ne? Das ist natürlich hatten viele Sicherheitsbedürfnisse in Corona-Zeiten, jetzt nicht besonders weit weg zu gehen, weil man auch nicht wusste, wie entwickelt sich, infiziert sich nicht jemand. Ne? Du musst dann komplett für die ganze Familie der Flug oder die Pauschalreise gecancelt werden, haben viele das eigene Land entdeckt. Aber natürlich Preis-Leistungs-Verhältnis, die tatsächlichen Kosten vor Ort sind ja oft teuer, wenn sie an die Nordsee fahren oder ne, jetzt nicht gerade irgendwo in abgelegene Orte. Wenn sie die Hotspots sich aussuchen, dann ist es in der Regel deutlich teurer als jetzt beispielsweise in Ägypten, Tunesien oder anderswo.
Ja, dann schlägt es auf der anderen Seite zu Buche. Frau Hilmer, wie ist Ihr Eindruck?
Ja, genau. Ich glaube, man muss da so ein bisschen am Ende den Gesamtpreis vergleichen. Also weil natürlich die Anreisekosten wegfallen können. Das ist jetzt auch innerhalb Deutschlands, sind ja durchaus Distanzen teilweise zu überwinden. Und es ist immer die Frage auch, vergleichen wir hier wirklich das Gleiche? Also bin ich in Deutschland genauso unterwegs, was meine gastronomischen Expeditionen dann angeht? Oder will ich die gleiche Form der Unterkunft? Oder also ich finde, das ist ansonsten nicht wirklich gleichwertig zu werten. Und sonst, wenn es nicht ganz so weit weggehen soll, aber preislich doch immer noch günstiger sein soll, dann muss man sagen, dass man einfach nur ein kleines bisschen Richtung Osten schauen muss. Und unsere Nachbarländer haben immer noch ein ganz anderes Preisniveau, vor allem auch was die gastronomischen Angebote angeht, und sind wahnsinnig bereisenswert. Also jetzt Polen zum Beispiel, aber auch Tschechien, da reden wir wirklich immer noch von einem ganz anderen Preislevel, als was uns hier zu Hause oder auch mediterran oder Richtung Westen Bekanntes.
Ja, ich habe auf Ihrer Reiseseite gesehen, dass Sie auch mit dem 49-Euro-Ticket experimentiert haben und gereist sind. Damit kann man ja auch Richtung polnische oder tschechische Grenze fahren.
Ja.
Wie waren sonst Ihre Erfahrungen, wenn man genug Zeit hat?
Wenn man genug Zeit hat und flexibel ist und ein bisschen entspannt ist, funktioniert das alles wahnsinnig gut. Ob jetzt das 49-Euro-Ticket oder das Reisen mit der Bahn. Wir haben auch eine große Reise gemacht vor einigen Jahren mit den beiden Kindern, sogar bis in die Ukraine, komplett nur mit Zügen, und das war eine großartige Reise und hat brillant funktioniert. Man muss einfach, Zeit ist einfach so ein Faktor, den man manchmal nicht hat und der aber wahnsinnig hilft, um es sowohl günstiger als auch entspannter zu haben.
Haben Sie denn jüngere Erfahrungen mit dem 49-Euro-Ticket oder mit Bahnreisen?
Stetig quasi. Aber immer sehr positive. Ich finde, wie soll ich sagen? Natürlich gibt es Verspätungen und die gibt es auch im Ausland. Aber das ist alles verkraftbar, und manchmal wird die Bahn immer sehr gemessen an einem Ideal, was jetzt auch eine Fluggesellschaft so überhaupt gar nicht bietet. Also ich saß auch schon etliche Male am Terminal und habe irgendwie 2 Stunden gewartet, bis ich boarden konnte.
Wir wissen ja, dass es zumindest eine kleine Entschädigung gibt bei der Bahn. Herr Lasek, noch ganz kurz, das ist ja wahrscheinlich auch Ihr Beritt. Ab wann habe ich denn nochmal Entschädigungsansprüche, wenn ich zu lange am Terminal sitze und auf meinen Flug warte?
Zu erklären ist natürlich sehr komplex. Also es gibt die Europäische Fluggastrechteverordnung, und das gestaffelt natürlich einmal, wie weit der Flug ist. Davon ist abhängig, wie hoch dann die Entschädigung ist. Und ja, angenommen, Sie fliegen jetzt nach Gran Canaria, und ab 4 Stunden, sagt man dann, können Sie, ich will mich jetzt nicht festlegen, sind es glaube ich 300 € pro Person verlangen dann, was schon ganz ordentlich ist. Sie müssen halt vor Ort informiert werden über ihre Fluggastrechte, kriegen dann so ein Formular und können dann beim Reiseveranstalter bzw. bei der Fluggesellschaft die Ansprüche anmelden.
Also man kann das wirklich, wir haben mehrfach Erfahrung damit gemacht, und das ist total gut, das zu wissen, dass es diesen Anspruch gibt, und man meldet das in der Regel bei der Fluggesellschaft direkt online an. Und es zählt auch das ist so eine Info, die Verspätung zählt, bis die Türen des Flugzeugs am Landeort öffnen. Also wenn man selbst dann quasi schon gelandet ist, aber auf dem Rollfeld jetzt in, weiß ich nicht, Paris dann noch Ewigkeiten steht, ist es erst dann das Flugzeug angekommen, wenn die Türen öffnen.
Was ist denn, wenn die Türen öffnen und mein Gepäck irgendwo anders gelandet ist, Herr Lasek? Ab wann kann ich anfangen, mir einen neuen Badeanzug zu kaufen?
Theoretisch sofort können Sie sich mit dem Nötigsten eindecken. Natürlich jetzt nicht die Luxusartikel, aber wenn Sie ja da jetzt den 2-wöchigen Badeurlaub geplant haben, dann brauchen Sie natürlich irgendwie Kosmetikartikel und ein Handtuch und eine Badehose vielleicht. Aber in der Regel, da muss man auch wirklich sagen, wir hatten ja so ein großes Chaos an den Flughäfen in den letzten 2 Jahren. In ganz vielen Fällen sind die Gepäckstücke dann auch wieder aufgetaucht.
Ja, aber wenn sie nach 4 Tagen auftauchen und ich habe nur eine Woche Badeurlaub, dann habe ich 4 Tage ohne Badeanzug oder Hose da gesessen. Also wie schnell darf ich zuschlagen? Also shoppingtechnisch?
Shoppingtechnisch. Ich meine, theoretisch am nächsten Tag schon. Wichtig ist, die Meldung zu machen, ganz wichtig, am Flughafen vor Ort an den Verlustschalter da zu gehen und eine entsprechende Meldung zu geben und eine Frist zu setzen, und dann, wie gesagt, das Nötigste kann ich mir einkaufen.
Zur dritten Runde begrüßt sie ganz herzlich Britta Fecke. Hin und weg, reisend für kleines Geld ist unser Thema heute. Und wir haben jetzt einen wohl sehr reiseerfahrenen Hörer zugeschaltet aus Frankfurt. Es ist Herr Manzelenko. Guten Tag.
Wunderschönen guten Tag. Freut mich, bei Ihnen in der Sendung zu sein.
Ich habe schon ein Stichwort gehört. Sie leben schon relativ lange aus dem Koffer?
Ja, das kann man so formulieren, aber so richtig aus dem Koffer halt natürlich nicht. Man hat immer noch irgendwie so seine Homebase, wo man dann wieder hinfährt und seine Sachen durchwäscht und so weiter und so fort. Angefangen hat das bei mir zur Studienzeit, wo Zeit kein Problem war, aber das Geld natürlich fehlte. Da hat man überlegt, wie kommt man am besten hin, zurück und vor Ort auch noch irgendwie ein bisschen was machen können, ohne dass das ganze Budget gesprengt wird. Wenn man da jetzt sagt, man bleibt in Europa, ist Interrail natürlich eine super Geschichte, plus Hostels und so weiter und so fort. Das eventuell noch Campingplätze. Und da ist man eigentlich ganz gut bedient. Für längere Trips, also ich habe es bis nach Australien geschafft, für, ich glaube, 270 Euro oder so insgesamt. Ui. Funktioniert das auch. Aber da muss man viel Zeit einplanen. Weil wenn man jetzt sich streckenweise Flüge zusammensucht und sagt, man hat 3 Monate halt über den Sommer Zeit, weil nichts zu tun ist, dann muss man dann halt eine Woche oder 10 Tage irgendwo in Kuala Lumpur warten, bis der nächste Anschlussflug mit irgendeiner Billig-Airline im Angebot halt weitergeht. Und auch das funktioniert. Das war so eine Zeit von so circa ja, 10 Jahren, die man halt gemacht hat, plus Messebau, wo man dann tatsächlich aus dem Auto gelebt hat, wenn man 65 Termine bespielt hat innerhalb Deutschlands, innerhalb eines Jahres. Und das ist dann halt mal Aufbau, Abbau, Aufbau, Abbau. Man fährt halt immer noch hin und her, kommt ab und zu mal zu Hause an, wäscht die Sachen und fährt am nächsten Tag direkt weiter. Da muss man auch gucken, dass man irgendwie das Ganze schafft. Mhm. Später hat sich die Situation dann geändert. In Bezug auf Familie und mit 3 Kindern reißt sich's einfach anders. Und da habe ich in dem Sinne festgestellt, dass es was Tolles gibt, wenn man ein bisschen mehr Budget zur Verfügung hat, dass sich Hotelprogramme nennt. Wenn man jetzt beispielsweise Marriott Bonvoy nimmt und dort halt loyaler Kunde ist mit ein paar Übernachtungen im Jahr, dann ist das unterm Strich günstiger, als wenn man sich immer das billigste Hotel bei Trivago oder so raus. Zum einen, weil man wenn man dem Programm loyal ist, also der Hotelkette loyal ist, halt Frühstück mit dazu bekommt, für 5 Personen in unserem Falle, plus dann Loungezugang mit Abendessen für ebenfalls 5 Personen. So, da haben sie zwar einen Hotelpreis von mir aus 100 Euro pro Nacht, was in Deutschland, wenn es jetzt nicht gerade Messezeit ist, eigentlich günstig relativ, ist, relativ einfach zu finden wäre. Für Städtereisen in Berlin oder so in der Richtung. Und zum anderen haben sie natürlich dort dann sozusagen die Halbpension mit dabei. Und wenn man das relativiert, ist das deutlich besser, als wenn man sich für 60 Euro oder so ein günstigeres, in Anführungszeichen, Zimmer nimmt und dann den Rest halt außenrum mit bezahlen muss.
Ich sehe schon, Sie kämen als Autor für die Reisedepeschen von Frau Hilmer definitiv in Frage mit Ihren Erfahrungswerten. Sie reisen ja, also Sie haben ja wirklich einen großen Erfahrungsschatz über Jahre gesammelt. Hat sich etwas geändert in der Zeit? Also klar, jetzt mit Kindern reist man anders, aber würden Sie auch sagen, bestimmte Tricks oder bestimmte Sachen, die früher funktioniert haben, funktionieren jetzt nicht mehr so gut? Dafür gibt's
die Flüge
andere?
Sind teurer geworden, also deutlich teurer. Wir waren beispielsweise vor... Wann war das denn? Wir hatten sehr, sehr viel Glück gehabt. Als Corona gerade frisch vorbei war und Thailand gesagt hat, so ab nächster Woche ist offen oder so in der Richtung, hatten wir noch keine schulpflichtigen Kinder. Das heißt, die Große war kurz vor der Einschulung, haben wir gesagt, ach, warum denn nicht? Und rüber. Das war recht spontan. Da haben wir für 5 Personen für den Flug, glaube ich, 1.400 Euro bezahlt, hin und zurück. Das ist hochgegangen auf mittlerweile fast 5.000 Euro, gleiche Strecke, gleiche Zeit. Das ist massiv teurer geworden. Ansonsten sind überall die Preise ein bisschen angezogen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das alles explodiert ist. Mietwagen sind teurer geworden, weil die haben auf der einen Seite die Freikilometer, ich bin auch so ein Mietwagenfahrer, die haben auf der einen Seite die Freikilometer runtergeschraubt, die großen Anbieter wie Europcar, und auf der anderen Seite die Preise erhöht. So, wenn man das zusammenrechnet, haben sie halt eine Vervierfachung des Preises bezogen auf den Kilometer, wenn man das halt auch ausfährt. Das ist deutlich teurer geworden. Benzin und Diesel halt natürlich auch irgendwie so. Aber im Prinzip kann ich nicht sagen, dass das sehr viel mehr ausmacht als vorher. Die Leute gucken halt mehr aufs Geld und gefühlt ist weniger Geld übrig, weil der Rest der Lebenshaltungskosten hochgegangen ist. Ja, ja. So. Und dann überlegt man sich, fahre ich in Urlaub und gebe Geld aus oder habe ich das Geld einfach nicht da?
Ja, ja, deswegen ja auch der Versuch.
Das ist meine Meinung zumindest.
Ja, deshalb auch der Versuch, mit dieser Sendung so ein paar Tipps zu geben, wie man dann vielleicht doch noch so eine kleine Flucht aus dem Alltag gestalten kann. Ja. Herr Manzelenko, Sie haben uns sehr viele wertvolle Tipps gegeben. Weiterhin wünschen wir Ihnen viele schöne Reisen, jetzt mit drei Kindern. Und ja, tolle machen Sie es gut.
Wenn Sie beispielsweise in die Atlantikküste wollen, da gibt es so eine Landzunge, Cap Ferret heißt das. Mhm. Da kostet das Haus, egal welches, runtergekommen, was auch immer, ich glaube 600 Euro aufwärts in der Hauptsaison, also im Sommer. Mhm. Und da gibt es einen Campingplatz, Trückwert heißt der, da kostet die Parzelle, ich glaube, 20er. Mhm. Oder 25 Euro, aber so in der Richtung.
Ja,
der ist wunderschön, der ist sehr deutsch. Man fährt dahin, campen, über die Düne rüber, da ist man direkt am Atlantik. Man ist auch im sozusagen Sylt von Frankreich. Das heißt, außenrum ist alles wunderschön, alles picobello sauber und so weiter und so fort. Aber halt für einen schmalen Taler, ohne dass man 600 Euro die Nacht blechen muss.
Ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch voller werden, genauso wie in der Lübecker Bucht. Der Tipp war auch sehr gut. Vielen Dank dafür und für Ihre Eindrücke. Frau Hilmer, das war ja jetzt eigentlich ein ganz, ganz praktischer Tipp, nämlich sich vor Ort umzuschauen. Haben Sie da Erfahrung und gehen Sie da über Google Earth oder so? Oder wie finde ich das, diesen Campingplatz, wenn das Haus daneben so teuer ist?
Ja, tatsächlich, Google Maps ist da eine riesige Hilfe geworden, egal in welchem Ort man das eigentlich nutzen möchte. Wir arbeiten damit sehr, sehr gern privat und schauen eben, auch wenn es um Unterkünfte geht, manchmal sind Unterkünfte gelistet, die man so übers Internet eben nicht so schnell findet und sieht so, okay, das passt irgendwie auf meiner Strecke gerade, auf meinem Roadtrip, was ist das eigentlich, und kann sich das anschauen. Prima funktioniert es auch für Restaurants, weil die Bandbreite natürlich im Endeffekt groß ist, aber wenn man da ein bisschen sich zurechtfindet auf Google Maps und schaut, okay, wo bin ich hier eigentlich, was gibt's gerade in der Nähe, was möchte ich essen, man kann ja auch wahnsinnige Filter mittlerweile benutzen, wie sind die Bewertungen, kann man da sich gut zurechtfinden und auch preislich jetzt nicht immer gleich ans Teuerste geraten, was einem, ja, weiß ich nicht, wenn man nicht so ortskundig ist, natürlich schnell mal passiert, weil, okay, man kennt es irgendwie, sieht es, oder es, die Werbung ist einfach immens groß und dann steuert man es als erstes an.
Mhm. Mein Kollege Sebastian Moritz hat während der Sendung mit dem Telefonteam die Hörerfragen gesammelt und ist jetzt bei mir im Studio. Herr Moritz, was hat denn die Hörer so interessiert oder was ist Ihnen aufgefallen?
Ja, Frau Scholz aus München hat uns angerufen und sie sagt, ja, es gibt ja immer so diese Vorstellung, man fährt mit gepackten Koffern zum Flughafen und bucht dann da auf den letzten Drücker irgendwie einen Flug. Und sie will wissen, gibt's das noch? Funktioniert das noch? Wenn ja, wie gehe ich das an? Also geht's dann wirklich sofort los oder innerhalb der nächsten Stunden? Oder ist das dann doch eher ein Flug, den ich dann da buche, eine Reise, die ich dann da buche, die vielleicht erst in 2 oder 3 Tagen losgeht?
Herr Lassek, wir hatten das mal ganz kurz angesprochen, ne? Diese Last-Minute-Angebote, die ein bisschen zurückgetreten sind hinter den Frühbuchergeschichten. Aber was sind denn das so für Bedingungen, wenn ich versuche, noch ein Last-Minute-Angebot am Flughafen zu bekommen?
Ja, Grundvoraussetzung ist, dass sie total flexibel sein müssen, ne? Also diese Vorstellung, dass da jetzt eine Vielzahl von günstigen Schnäppchen am Schalter angeboten wird und man gleich sofort eine Stunde später losfliegt, ich glaube, da muss man sich so ein bisschen von verabschieden. Die mag es geben vereinzelt, aber es kann mir eben auch passieren, dass ich mit dem gepackten Koffer an demselben Tag wieder nach Hause fahren muss. Also da habe ich keinerlei Garantie, Gewährleistung, dass das auch klappt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, wird nach unserem Eindruck nach immer geringer in der aktuellen Zeit, weil die Nachfrage einfach auch wieder recht groß ist und fast vor Corona-Niveau erreicht hat.
Mhm. Wir haben eine Hörerin zugeschaltet aus Rastede, das ist bei Oldenburg. Frau Henoch, für Sie ist das kein Problem, ne? Sie verzichten aufs Fliegen.
Ja, ich verzichte total aufs Fliegen, bin jetzt 64 Jahre alt, bin ein einziges Mal in meinem Leben, als es nicht anders gibt, von Hannover nach London geflogen und mache wunderbaren Urlaub mit Familie, auch als Kind noch klein war oder Kinder noch klein waren, mit Rad oder zu Fuß und Anreise mit Bahn oder direkt von der Haustür aus. Und im letzten und vorletzten Jahr sind wir ein kleines Stück mit dem Zug gefahren bis nach Paderborn. Und von Paderborn dann bis zum Bodensee runter mit dem Rad und dann über die Alpen, Arlbergpass, Reschenpass nach Meran und dann eben südlich da so ein bisschen weiter Richtung Osten und dann in Höhe Mühlstädter See wieder zurück nach Deutschland über die Alpen, also über Alpen, Österreich, mhm, und dann bis ins Altmühltal nach Eichstätt. Wunderbarer Urlaub, günstig. Also ich hatte in meiner Mail geschrieben, durchaus für ein Doppelzimmer mit Frühstück für 70 Euro, alles picobello, tolles Frühstück. Und wenn man wandert durch die Berge, Hütten vom Alpenverein. Ich habe noch nie was vermisst. Wir waren auch in Südfrankreich, im Luberon, das ist so von der Provence ausgehend, oder in Polen, in Masuren. Also man kann unglaublich viel Schweiz, Österreich, unheimlich viel hier entdecken, ohne dass man in den Flieger steigt. Das macht mich ganz unruhig, dass in der heutigen Zeit derartig viele und fast alle immer aufs Fliegen setzen.
Ja, gerade mit Blick auf Klimaschutz und CO2-Emissionen. Dennoch bitte diese triviale Frage, erlauben Sie mir die. Sie bleiben ja da meist mit dem Rad oder auch wandern nur für eine Nacht. Haben Sie dann vorher schon gebucht oder lassen Sie es drauf ankommen?
Nein, wir lassen es in der Regel drauf ankommen. Wir hatten ein einziges Mal ein Problem, da mussten wir nach gerade, also wir sind ohne E-Bike, also mit normalem Bike und normalem Rad unterwegs und Gepäck.
Das heißt, also nach 80 Kilometern ist man auch durchaus mal erschöpft und möchte nicht nochmal 20 Kilometer in den nächsten
Ort
fahren.
Genau, und da warten wir dann 100 Kilometer und mussten nochmal 20 Kilometer weiter. Das war dann auch in Süddeutschland, das war dann auch ein bisschen hügelig. Aber dann hatten wir eine wunderschöne Abendstimmung, das hat für alles entschädigt. Wir machen es inzwischen so, dass wir ab 16 Uhr etwa gucken, abschätzen, wie weit fahren wir noch und dass wir dann vorbuchen. Das machen wir inzwischen jetzt mit zunehmendem Alter, dann sind wir da nicht mehr ganz so entspannt vielleicht. Hat bisher sonst mit dieser einen Ausnahme immer geklappt.
Und dass Sie ja nur für eine Nacht bleiben, hat sich auch noch nicht als problematisch.
Wir haben jetzt im Moment das Glück, dass wir eben nicht mehr an Schulzeiten gebunden sind, an Ferienzeiten. Das entspannt das Ganze natürlich, wenn man außerhalb der Hauptferienzeiten fährt. Also in den Schulferienzeiten, denke ich, müsste man vorbuchen. Wir haben einmal vorgebucht, eine Alpenwanderung über die Alpen rüber. Da hatte ich das erste Mal in meinem Leben alles vorgebucht, weil es hieß, das ist eine Rennstrecke. Da muss man gucken, dass man in den Hütten Platz kriegt. Und dann haben wir zwischendurch vier junge Leute kennengelernt, die gesagt haben, ihr könnt doch jetzt nicht einen anderen Weg laufen als wir. Habe ich alles wieder abgesagt. Und da relativ schlechtes Wetter war, sind viele wohl nicht mit der Wanderung losgekommen. Und hatten wir Glück, dass wir auch so spontan mit plus drei Personen dann in den Hütten unterkommen konnten.
Nutzen Sie auch so Plattformen, wenn Sie jetzt zum Beispiel Radfahren, wie Vrienden op de Fiets oder sowas?
Nein, also Bikemap, Komoot, dann gibt es ja viele Routen in Deutschland, was weiß ich, den Kocher Jagdweg und den Königssee, wo ist ja an Bodenseestrecke und so. Es gibt viele sehr, sehr, sehr gut ausgeschilderte Radwege. Oder auch, was wir im Luberon, also in Frankreich, gesehen haben, da ist tatsächlich ein Radweg, das geht um diesen Mont Ventoux, den kennt man ja von den Radrenngeschichten. Ist ausgeschildert farblich abgesetzt, ob man rechts rum oder links rum fährt. Also dass man, wenn man irgendwo zwischendurch mal ein bisschen Abstecher gemacht hat und nicht mehr weiß, muss ich nun im oder gegen Uhrzeigersinn fahren, wie ist das denn jetzt hier in diesem Dorf gerade geregelt, dann war das farblich abgesetzt. Also auch in Frankreich, dann Südfrankreich, Provence, wo wir unterwegs waren, tipptopp in Ordnung. In Masuren war auch kein Problem.
Also geschütztes Radfahren. Klingt gut. Vielen Dank für Ihre Eindrücke.
Und durchaus mit schlichtweg erstmal Papier anfangen oder im Internet zu suchen, aber nicht bei bestimmten Plattformen hatte ich jetzt nicht.
Und es hat trotzdem geklappt. Gut zu wissen.
Ja, wunderbar.
Ich wünsche Ihnen noch viele schöne Touren. Danke für Ihre Eindrücke.
Alles Gute.
Danke. Tschüss. Sebastian Moritz, es haben ja auch noch einige Hörer angerufen während der Zeit.
Genau. Wir waren ja gerade schon bei der CO2-Belastung, die mit den Flügen verbunden ist. Und Margret Ebert sagt, deshalb fliegt sie nicht. Und sie sagt, es lässt sich wunderbar per Nachtzug reisen. Da ist der Weg das Ziel. Und damit vielleicht die Frage, wie kommt man da an günstige Verbindungen? Denn oft sind die Nachtzugverbindungen ja dann doch teurer als die Flüge und vor allem dann auch ausgebucht, gerade wenn man dann spontan noch bucht.
Frau Hilmer, Sie hatten schon gesagt, man muss früh sein, ne?
Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich, das Angebot wird ja jetzt immer größer, Gott sei Dank, aber wir sind noch lange nicht so weit, dass die Nachfrage überhaupt so gut bedient werden kann, dass man spontan sein kann beim Nachtzugreisen. Das geht leider gar nicht. Da muss man frühzeitig planen und dann geht es auch preislich. Also Das kommt natürlich auch immer drauf an, will ich jetzt eine Einzelkabine mit zwei Personen etc. oder bin ich auch bereit, dann einfach in einem Sechserabteil zu fahren. Dann ist es durchaus, finde ich, sehr erschwinglich innerhalb Europas. Leider ist es aber mit der Spontanität noch gar nicht so richtig weit.
Beim Komfort gibt es aber auch große Unterschiede. Ne? Ob man jetzt von Wien nach Venedig fährt, kann sehr schön werden mit den neuen Zügen des ÖBB. Wenn man von Deutschland nach Wien fährt, kann es sehr schrecklich werden, weil man uralte ungarische Züge hat.
Ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen flexibel sein und das als Charme der Nachtzugreise mit einbuchen.
Verstehe, alles eine Frage der Einstellung.
Genau.
Ja, beim Nachtzug heißt es also früh sein. Wir haben mit einem Hörer telefoniert, der tatsächlich früh war. Er hat ein Hotelzimmer gebucht zu den Olympischen Spielen in Paris. Hat das gebucht und das ist dann relativ günstig, weil er früh war. Und das ist dann jetzt vor einigen Wochen storniert worden. Und dann hat er wenig später gesehen, dann ist das gleiche Zimmer wieder angeboten worden zu einem deutlich höheren Preis. Und er sagt, was kann ich da machen? Kann ich mich dagegen wehren? An wen kann ich mich da wenden? Kommt das öfter vor?
Herr Lasek, da ist der Verbraucherschützer gefragt.
Ist eine schwierige Frage. Eigentlich kann man sich auf den Grundsatz stellen, Vertrag ist Vertrag und ich habe den Anspruch, das zu dem Preis dann auch zu bekommen, zu dem entsprechenden Termin. Aber das Problem ist, dass ich den Streit dann habe, den ich gegebenenfalls dann in Frankreich austragen muss. Das ist die Schwierigkeit und da wissen die ganz genau, dass der deutsche Reisende da wahrscheinlich eher abschreckt und eben nicht zur Klage geht, ne?
Irgendwelche schönen Vordrucke haben Sie nicht, ne, in der Verbraucherzentrale?
Nee, nicht für jeden Fall. Mhm. Aber natürlich kann man sich beraten lassen. Und aber es ist auch da, genau in dem Beispiel, wahrscheinlich sehr schwierig, sich mit dem französischen Vertragspartner dann zu streiten. Ne? Mhm. Natürlich kann man einen Anspruch anmelden, aber schwierig. Gut.
Die Möglichkeiten sind begrenzt.
Eine Alternative zum Hotelzimmer oder zur Ferienwohnung sind private Übernachtungsmöglichkeiten. Und Doris Protzel hat uns geschrieben, sie würde gerne nach Südkorea, nach Japan, nach Taiwan reisen. Und ja, sie will wissen, wo sie denn Übernachtungsmöglichkeiten finden kann, bei denen sie Menschen vor Ort kennenlernen kann. Also sie denkt da an Bed and Breakfast oder andere Möglichkeiten und will wissen, gibt es dafür spezielle Portale oder wie komme ich an solche Übernachtungsmöglichkeiten?
Frau Hilmer, das ist wirklich die Frage an Sie. Ich habe gesehen, Sie waren mit Bauchschmerzen und Übelkeit in Indien unterwegs. Dann können Sie das auch beantworten.
Also da würde ich sagen, würde sich Couchsurfing wirklich als allerbeste Plattform dafür anbieten, weil sie eben den Kontakt eben auch zu den Einheimischen direkt sucht. Und da hat man im Gegensatz zu Haustausch, was jetzt auch eben eine private Plattform ist, wo man mit privaten Leuten tauscht, hat man aber bei Couchsurfing so, dass der Gastgeber eben vor Ort ist. Bei Haustausch ist das nicht unbedingt der Fall, weil man ja meistens frei, also seine Unterkunft frei macht, um jemand anderen reinzulassen. Und da würde ich da wirklich hinzu raten, mich auf der Plattform umzuschauen, Kontakte rauszusuchen, anzuschreiben und zu gucken, was kann sich ergeben. Eventuell kennen die Leute dann auch andere Leute, die dann sagen, okay, hier kannst du irgendwie auch noch übernachten und so weiter. Also das wäre die ideale Ausgangsform.
Sie haben jetzt gerade das Konzept Haustausch, Wohnungstausch schon angesprochen. Gerrit Confurius hat uns eine E-Mail geschrieben. Er sagt, er könnte sich das vorstellen. Möchte jetzt nicht nach Fernost reisen, sondern eher in Europa bleiben. Frankreich, Paris, Amsterdam, Madrid. Damit dann vielleicht verbunden die Frage, gibt es dafür bestimmte Regionen in der Welt, bestimmte Portale oder wie sollte man da suchen?
Also genau, es gibt da natürlich unterschiedliche Portale, auch einige. Empfehlenswert ist homeexchange.com oder haustauschferien.com. Die haben nämlich ein immens großes Angebot europaweit, also auch sogar weltweit. Und wenn man jetzt vor allem Richtung Italien, Spanien und Frankreich sehr interessiert ist, wird man ohne Ende fündig werden auf dieser Plattform.
Muss man sich da mit Gebühren anmelden oder kann man da einfach so loslegen?
Nee, genau, da muss man sich mit Gebühren an. Also man kann einfach so loslegen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Wenn man allerdings dann einen konkreten Tausch durchführen möchte, muss man mit einer Jahresgebühr sich anmelden. Mhm. Und diese Jahresgebühr deckt dann eben aber auch alles ab. Also sprich, man hat jetzt keine Tauschbegrenzung oder auch die Tauschdauer ist nicht begrenzt und es kommen nicht extra Gebühren obendrauf. Also wenn ich nur 2 Tage tausche oder 2 Monate tausche, ändert das an meiner Jahresgebühr nichts.
Ja, wenn ich über diese Plattform buche, habe ich es natürlich mit Privatleuten zu tun. Und eine Hörerin aus Bonn hat uns geschrieben, sie möchte auch aus Klimaschutzgründen nicht fliegen und überlegt jetzt per Mitfahrgelegenheit in den Urlaub zu fahren. Auch da hat man es ja dann mit Privatleuten zu tun, die dann irgendwie noch einen Platz oder 2 in ihrem Auto frei haben. Ist das eine praktikable Möglichkeit, um in den Urlaub zu kommen? Und wenn ja, wo kann ich mich da umschauen?
Ja, auf jeden Fall. Aber heißt die Plattform nicht sogar mitfahrgelegenheit.de, die deutschlandweit schon vor einiger Zeit sich etabliert hat?
Ja, BlaBlaCar gibt es, glaube ich, auch. Also da gibt es verschiedene Portale, genau.
Ja, also da, das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Warum nicht, wenn man so flexibel ist und auch gerne den Kontakt zu den anderen Leuten hat oder es eben auch jetzt nicht oder es nicht vermeiden möchte, mit anderen in einem Auto zu reisen, ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich habe das von Freunden und auch von Familienseite schon oft gehört und es hat immer gut geklappt.
Haben Sie Erfahrungswerte mit Fernbussen?
Busfahren ist tatsächlich nicht so meins.
Ja, das ist,
das, ist das, ein, ja genau, das ist so das eine Verkehrsmittel, wo ich nur im Notfall drauf zugreife.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt mal kurz Mitfahrgelegenheit eingegeben und es taucht vor allem BlaBlaCar auf und die Mitfahrzentrale.
Ja, genau, die Mitfahrzentrale, das war das, was ich im Kopf hatte.
Okay, das ist mifahrts.de, deine Mitfahrzentrale. Prima.
Ja, wir haben noch eine Frage, da geht's in die Sonne. Uwe Mangold hat geschrieben, jetzt so im Juni, Juli, August Richtung Mittelmeer zu fahren, das ist ihm einfach zu warm bei 40, teilweise 50 Grad. Er fährt lieber im Herbst und würde gerne wissen, ist es kühler, klar, aber ist das dann auch günstiger, wenn man so ein bisschen antizyklisch fährt und vielleicht dann in die wärmeren Regionen fährt, wenn vielleicht nicht so die großen Ferien sind?
Ja, auf jeden Fall ist das günstiger, wenn nicht die großen Ferien sind. Das liegt auch daran, dass einfach in den mediterranen Ländern die Leute ja selber eher diese großen Sommerblöcke Urlaub haben, während sie dann im Herbst zum Beispiel in der Regel keinen regulären Urlaubszeit mehr vor Ort ist. Also jetzt im Falle von Griechenland ist das auf jeden Fall so. Und es gibt bestimmt eben die deutschen Herbstferien sorgen schon dafür, dass die Anreise verdammt teuer werden kann. Aber es ist auch noch Saison, das heißt auch die Auswahl ist noch eben sehr groß und es ist nicht alles schon geschlossen. Und klimatechnisch ist es wirklich sehr, sehr empfehlenswert im Herbst.
Wobei das ja teilweise etwas differenziert ist, weil nur weil die Italiener im August alle an der Küste sind, ist es vielleicht eine gute Idee, dann in die italienischen Städte zu reisen?
Ja, da sind ja dann die ganzen Touristen von auswärts in den Städten.
Ah, selbst im August.
Ja, also so jetzt, wenn man sich die toskanischen Städte anschaut, ist es wirklich voll, auch in Florenz im Sommer. Also ich vermute, dass sich das wandeln wird aufgrund der sehr hohen Temperaturen, die wir in einigen Regionen jetzt ja doch deutlich stetig steigen und jetzt auch nicht mehr, also bei alles über 40 Grad ist ja, wird es einfach schwierig, den Tag vor Ort zu gestalten mit dem ganzen Sightseeing, vor allem in Städten. Das wird sich, glaube ich, über lange Sicht vielleicht ein bisschen ändern, aber ob das einem jetzt persönlich hilft, das ist ja auch eine gesundheitliche Sache, wie viel Temperatur man und Sonne man pro Tag aushalten kann.
Ja. Sebastian Moritz, noch eine kurze Frage zum Schluss.
Ja, Ludger Eilebrecht hat uns geschrieben, er möchte pilgern auf dem Franziskusweg 2,5 Wochen und da kann man verschiedene Unterkünfte buchen unterwegs und er fragt jetzt, wie soll ich das machen? Soll ich die Unterkünfte wirklich im Vorfeld alle schon buchen? Was passiert, wenn ich dann doch nicht so viel Kilometer schaffe, wie ich mir vorgenommen habe? Muss ich dann eine Stornogebühr riskieren oder sollte ich es riskieren, vielleicht gar nicht zu buchen, aber dann stehe ich vielleicht vor einer Unterkunft, die dann gar keinen Platz mehr hat.
Haben Sie eine Idee, Frau Hilmer?
Also in dem Falle würde ich mich persönlich an die Unterkünfte wenden. Das sind ja Pilgerunterkünfte bzw. Unterkünfte, die dann schon viel Erfahrung eben mit diesem Pilgern haben und die haben vielleicht ihre speziellen Regeln dafür. Ich glaube, pauschal kann man das jetzt nicht beantworten und da würde ich einfach nachfragen.
Unsere Hörerin, die mit dem Rad unterwegs ist, hat uns ja gerade geschildert, dass sie sogar immer spontan bucht und das war auch kein Problem. Und ich glaube, Pilger darf man auch einfach nicht auf der Straße schlafen lassen. Und ich glaube,
genau,
es gibt
und
auch
als
viele
Pilger,
Erfahrungsberichte. Ne?
Ja, genau. Und ich glaube, sind das die Handwerkspilger oder sowas? Aber trotz, man kann ja sogar eben auch anklopfen und nach Unterkunft fragen, außerhalb von klassischen.
Ja.
Genau.
Vielen Dank für all die Tipps. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gesprächsteilnehmern. Marianne Hilmer, Autorin und Verlegerin vom Reisedepeschen Verlag und Peter Lasek, Rechtsanwalt und Leiter der Fachgruppe Recht bei der Verbraucherzentrale Hessen. Beide waren uns zugeschaltet. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen schönen Urlaub.